Thema Nummer 4, Gebet, andauernde Gemeinschaft mit Gott. Lass uns zusammen mal diesen Vers, Matthäus 6, 6 und 7 lesen. Wenn du beten willst, geh in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir zu und bete zu deinem Vater. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Leiere nicht endlose Gebete herunter, wie Leute, die Gott nicht kennen. Sie meinen, sie würden bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Matthäus 6, 6 bis 7. Ein paar Worte, die mir so ins Auge gestochen haben. Hier, willst, wenn du beten willst. Ich will beten. Ja, das ist eine Sache, die schon seit meiner Bekehrung stark ist in mir. Ich will beten, obwohl ich am Anfang Schwierigkeiten damit hatte. Ich hatte am Anfang, ja, muss ich sagen, war es nicht leicht zu beten. Aber ist immer dieses Bewusstsein da. Ich brauche Gebet. Ist so wie, ja, vorher habe ich gesagt, eine geistliche Atmung. Ja, es fehlt mir was, wenn ich nicht bete. Geh in dein Zimmer, schließ die Tür hinter dir. Ne, natürlich muss es jetzt nicht immer im wörtlichen Sinn heißen. Interessant, dass zur Zeit Jesu jetzt keine Schlösser gab wie heute. Oder ja, ist sehr primitiv, was es da gab. Heute haben wir wirkliche Schlüssel, die wir nehmen können, um die Tür zu schließen. Aber Jesu meint es nicht so. Er sagt einfach, wir brauchen diese Zeit für Gott. Zu sagen, jetzt schenke ich Aufmerksamkeit, die volle Aufmerksamkeit Gott und bete zu deinem Vater, auch so ein wichtiges Wort, Vater, was im Alten Testament nicht so sehr betont wurde. Im Alten Testament wurde Gott auch manchmal Vater genannt, sehr selten, aber Jesus betont das, bete zu deinem Vater. Das spricht sehr viel über Gebet, die Art und Weise, wie wir beten sollen. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Interessant hier, belohnen. Ja, natürlich wollen wir jetzt keine Belohnung für das Gebet, aber ja, Gott sieht, was wir beten. Gott, ne, er gibt uns ein Feedback auf unseren Gebet, ein positiven Feedback. Wir spüren, dass es Gott gefällt, wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihn loben. Nächstes Wort, leiere. Leiere nicht endlose Gebete herunter wie Leute, die Gott nicht kennen. Die Heiden, in der anderen Übersetzung heißt es wie die Heiden, ist ein Zeichen, ein Kennzeichen von Heiden, dass sie nicht beten können, dass sie nur Gebete plappern, dass sie nur auswendig gelernte Gebete sprechen und nur gelesene Gebete rezitieren, ne? Die wissen gar nicht kommunizieren mit Gott oder sich unterhalten mit Gott oder mit dem Vater zu sprechen, das wissen sie nicht. Ist ein Zeichen. Wenn wir sehen, dass Menschen da Gebete lesen, dann ist es ein wichtiges Zeichen, das uns fragen lassen soll, welche Art von Glauben haben diese Menschen? Sie meinen, sie würde bei Gott etwas erreichen, wenn sie nur viele Worte machen. Ja, früher, ja, in meiner Kindheit habe ich manchmal so gehört, wenn Leute jetzt Probleme hatten, ja, du musst das Vater Unser beten, weil die haben gemeint, Vater Unser ist so eine Art, wie man so sagt, Kraftgebet, so ein Gebet, wo man quasi Gott unter Druck setzt, dass er uns das gibt, was wir brauchen, ne? Oder einige sagen, ja, du bete dann 10 Vater Unser oder so, ne? Weil die denken, ja, wenn ich ganz viel bete, dann muss mich Gott erhören oder dann wird er mich erhören. So quasi wie ein Kind, wenn es die Eltern zwingen will, denen irgendwas zu geben, dann bitten sie so oft und so, bis die Eltern sagen, ja, okay und so, ne? Und so denken viele, so ist das Gebet, ne? Obwohl Jesus selber gesagt hat, dass wir das auch mit Gott machen können. Wenn wir öfter hingehen und sagen, Gott, ne, ich bitte dir dies und jenes, dann hört uns Gott auch, aber nicht wie die Heiden, die denken, das ist so wie eine Art Magie. Einfach quasi auf den Knopf drücken oder so oft auf den Knopf drücken, bis es funktioniert. Ne? Wenn ich jetzt jemand anrufe mit dem Handy und die Person geht nicht ran, dann lasse ich so oft klingen, bis die Person dann genervt dran geht oder so. Ne? Und so denken viele, ist es Gebet, aber es ist nicht so. Und interessant, dass diese zwei Verse, Matthäus 6, Vers 6 bis 7, in einer ganz wichtigen Stelle im Neuen Testament liegen. Das heißt, direkt vor dem Vater Unser. Direkt vor dem Vater Unser. Das hat mich immer beeindruckt, dass Jesus hat doch den Jüngern beigebracht zu beten. Er hat das Vater Unser gegeben. Und dann denken viele, ja, Jesus hat doch das Vater Unser gegeben, wir sollen das machen. Ne? Aber was hat er dann als Einleitung gegeben zum Vater Unser? Er hat gesagt, plappert nicht wie die Heiden, leiere nicht endlose Gebete herunter, dass wir das nicht tun sollen. Das beleidigt Gott. Ja, wenn mein Sohn jetzt ankommt mit einem auswendig gelernten Satz oder ne, und kommt und wiederholt das immer wieder, das ist dann beleidigend. Ne? Ich sage, kannst du nicht normal reden? Ne? Und so auch mit Gott können wir nicht normal reden, wenn wir zu Gott gehen. Ne? Es gibt Leute, die dann, wenn sie beten, dann müssen sie immer so solche Aufmachungen benutzen. Ne? Allmächtiger, allgegenwärtiger, hoher, glorreicher Gott und so weiter. Ne? Können wir natürlich machen, aber manche denken, das ist dann so ganz wichtig, so ganz religiös, die ganze ne, Einleitung und so, dass Gott dann den mehr hört, ne, wenn sie das machen. Ne? Alles Unsinn. Was ist eine Rede und was ist eine Unterhaltung? Auf der nächsten Seite, Vater Unser. Das Vater Unser ist keineswegs ein Plappergebet, auch keine Art Kraftgebet, sondern das ist eine Unterhaltung. Ja, ganz schwer, das hier zu sagen, Unterhaltung. Natürlich unterhalten wir uns nicht direkt mit Gott. Wenn wir sagen, guten Tag Gott, dann antwortet er, guten Tag, wie geht's dir oder so. Ne? Nicht ganz in diesem Sinn, aber trotzdem ist das Gebet ein Zwei-Wege-Gespräch. Das heißt, Gott antwortet auf unser Gebet. Und vielleicht wäre hier ein besseres Wort, das Wort Kommunikation. Gott gibt uns ein Feedback. Er lässt uns spüren, dass er unser Gebet hört. Und interessant, dass dies ein wichtiger Aspekt ist oder quasi das Kennzeichen, was ich so auf meinem geistlichen Leben, aus meinem geistlichen Leben erzähle. Wenn die Leute fragen, ja, wann hast du dich bekehrt oder wann hast du Jesus kennengelernt? Oder manchmal erzähle ich, ja, am Tag, am 11. Oktober 1987 habe ich mich bekehrt und so. Und dann fragen die Leute, aber wie weißt du, dass du dich bekehrt hast? Einer der Zeichen, der große Zeichen ist genau dieses, dass vorher habe ich gebetet und für mich war das Gebet wie Reden mit der Wand. Ich habe meine Worte sind aus meiner Lippe gegangen und die haben sich in der Luft ne, verflüchtigt. Und nach meiner Bekehrung habe ich gespürt, da ist jemand, der hört, was ich betet. Versteht ihr? Das war für mich so ein großer Unterschied. Dass heute Gott lebendig ist für mich, wenn ich bete, ich spüre, dass er da ist, dass er gegenwärtig ist, dass er hört, was ich sage. Das ist so ein großer Unterschied für mich, für diesen lebendigen Glauben. Nächste Überschrift, seine Gegenwart suchen. Gebet ist einer der Grundthemen der Bibel. Alle großen Männer und Frauen Gottes der Bibel waren Gebetsmenschen. Sie kannten Gott und wandelten in seiner Nähe durch Gebet. Es ist der Weg, wodurch Menschen in Verbindung mit Gott treten. Ja, es gibt keinen anderen Weg, dass wir mit Gott in Verbindung treten. Es gibt keinen anderen. Durch die Bibel tretet Gott mit uns in Verbindung, weil wir die Bibel lesen. Gott spricht uns an durch die Bibel. Aber wie können wir mit Gott kommunizieren? Nur durch Gebet. Darum habe ich hier geschrieben, das ist der einzige Weg, wodurch Menschen in Verbindung mit Gott treten. Ja, darum ist Gebet wichtig, ist der Weg par excellence, wodurch wir mit Gott in Verbindung treten. Nächste Überschrift, große Momente waren Folge von Gebet. Gebet war einer der Hauptaktivitäten Jesu. Sehr interessant, sehr wichtig. Sehr wichtig, diese Aussage. Jesus hat viel gebetet. Da habe ich mal eine Predigt gemacht. In meiner Internetseite gibt es eine Predigt über dieses Thema. Sehr stark. Jesus hat viel gebetet. Und wenn man so denkt, ja, aber er war doch Gott selbst. Er war doch der inkarnierte Gott. Wieso musste er so viel beten, ne? Nein, er hat sehr viel gebetet. Manchmal die ganze Nacht zum Beispiel. Oder hat gefastet, ne, und so weiter. Sehr häufig in den Evangelien sind solche Verse. Jesus betete und so weiter. Und die Jünger haben doch gebetet, Meister, lehr uns beten. Warum haben sie das gebetet? Weil sie haben gemerkt, Jesus weiß beten. Jesus ist gut im Gebet. Das kann er gut machen. Darum haben sie gesagt, lehr uns beten. Und auch der Apostel, auch die Apostel, die haben viel gebetet. Wenn wir jetzt das Wort Gebet im Neuen Testament suchen, wenn wir jetzt, ne, früher hat man so ein Buch, das hieß Schlüssel zur Bibel, wo man dann die ganze Bibelverse gefunden. Ja. Und auch von den Aposteln, die ihre Hauptaktivität oder eine der ganz wichtigen Aktivitäten von denen war Beten. Zum Beispiel Apostelgeschichte 6, Vers 4. Aber es gibt viele, viele, viele Beispiele, dass die Apostel viel gebetet haben und auch die Urgemeinde. Apostelgeschichte 2, 42. Es gibt auch ganz, ganz viele andere Beispiele. Die haben viel gebetet. Werden wir gleich sehen, was alles so durch Gebet man erreichen kann. In alle großen Entscheidungen, Wundern und Höhepunkten in ihrem Dienst ist Gebet vorausgegangen. In jedem der unterzitierten Texte wird die Tatsache betont, dass dieses Geschehen Folge von Gebet war. Zum Beispiel Lukas 3, 21. Der Himmel tat sich auf und Gott sprach. Sehr interessant. Ne, in der Taufe Jesu. Ich schau mal hier in meiner Bibel. Lukas 3, 21. Da steht, es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und betete, da tat sich der Himmel auf. Sehr interessant, weil hier das Wort und betete für mich zumindest ist oft untergegangen. Versteht ihr? Weil man liest, es geschah aber, ne, dass Jesus sich taufen ließ und da tat sich der Himmel auf. Das heißt, so nehmen wir das normalerweise auf und das geht unter. Und betete. Interessant. Aber es steht, Jesus wurde getauft und nach seiner Taufe, was hat er sofort nach seiner Taufe gemacht? Gebetet. Und dann tat sich der Himmel auf. Interessant. Jesus hat Jünger ausgesucht. Lukas 6, 12 und folgendes. Lukas 6, 12 und 13. Es geschah aber in jenen Tagen, dass er hinausging auf den Berg, um zu beten, und er verharrte die Nacht hindurch in Gebet zu Gott, und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und er wählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Ne? Die ganze Nacht in Gebet, bevor er die Jünger ausgesucht hat. Und jetzt wieder ein ganz interessanter Text, Lukas 9, 28 und folgendes. Lukas 9, 28 und 29. Es geschah aber ungefähr 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus zu sich nahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. Und für mich auch, in meiner Vergangenheit, früher, als ich diesen Text gelesen habe, ginge diese, zweimal kommt es hier vor, das Wort Gebet. Zuerst, sie gingen auf den Berg, um zu beten. Interessant. Das heißt, Jesus hat nicht gesagt, Leute, lasst uns auf den Berg steigen, weil da wird etwas Interessantes passieren. Ich werde verklärt oder so. Nein, er hat gesagt, Leute, komm auf den Berg mit mir, um zu beten. Und sie sind tatsächlich gegangen und haben tatsächlich gebetet, weil es steht, und geschah, während er, das heißt Jesus, betete. Ne? Interessant. Sehr wichtig für uns als Botschaft. Ne? Jesus liebte oder brauchte so sehr das Gebet. Und interessant auch die Folge davon. Folge, ne? Weil wenn du denkst, ja,
Warum macht Gott so wenig Wunder heutzutage in Deutschland? Ne? Viele fragen sich das. Ich habe schon ganz viele Leute gehört. Und es gibt sogar Leute, die so ganz unverschämt behaupten, ja, heute gibt es keine Wunder mehr. Ne? Die behaupten das. Aber wenn wir das lesen, hier sehen wir, warum tat sich der Himmel auf? Jesus betete. Woher hatte Jesus die Weisheit, die Jünger zu wählen? Weil er betete die ganze Nacht. Und ne, Jesus wurde verklärt. Und wieso wurde er verklärt? Weil er gebetet hat. Das war eine Folge von Gebet. Und das Gleiche ist auch unsere Erfahrung. Wenn wir erzählen von Wunder, die wir erlebt haben, sei es jetzt eine Heilung oder irgendeine andere Sache, einen anderen Wunder, kann man immer schauen oder fast immer schauen, kann ich ganz pauschal behaupten, immer ist das eine Folge von Gebet. Immer wenn jemand erzählt, Leute, ich habe ein Wunder erlebt, ich wurde geheilt oder mein Bruder oder irgendjemand wurde geheilt, kannst du immer schauen und gesehen, was ist passiert. Leute haben gebetet. Ne? Vor Wunder kommt immer Gebet. Sehr interessant. Und auch jetzt zum Beispiel die Ausgießung vom Heiligen Geist. Ne? Gebet. Apostelgeschichte 4,31. Auch das Gleiche. Die Städte erbebte und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und predigten mutig. Ne? Was geschah vor dieses Geschehen? Warum ist das passiert? Weil sie beteten. Sie beteten. Petrus wurde aus dem Gefängnis befreit. Apostelgeschichte 12,5. Wenn wir diesen Text lesen, was lesen wir? Die Gemeinde hat gebetet. Ich selber habe mich gewundert, als ich hier diese Forschung gemacht habe, um diese Lektion vorzubereiten, wie viel über Gebet im Neuen Testament und in der ganzen Bibel ist. Zum Beispiel die Tatsache, dass wir das Evangelium gehört haben, hängt mit dem nächsten Punkt zusammen. Weil die ersten Christen, die waren alle Juden und viele scheuten sich, das Evangelium zu Nichtjuden zu predigen. Weil Jesus selber hat einmal gesagt, wurde nicht gesendet, ansonsten die Juden, nur zu den Juden. Jesus hat selber das gesagt, aber das heißt nicht, dass die Apostel nicht zu den anderen gehen sollten, weil Jesus selber hat gesagt, geht hin zu aller Welt. Jesus hat das gesagt und die Apostel haben das nicht gemacht. Die hatten noch, sagen wir so, die hatten noch ihre Vorurteile. Und wie konnte Gott diese Vorurteile brechen? Interessant. Petrus hatte diese Vision, wo er die ganzen Tiere gesehen hat auf diesem Tuch. Aber wann hat er diese Vision? Als er auf den Dach gegangen ist, um zu beten. Ne? Beten, immer wieder beten. Er betete. Wenn Petrus nicht gebetet hätte, vielleicht hätten wir heute das Evangelium nicht. Ne? Weil dann hätte diese Offenbarung nicht und die Jünger Jesu hätten das Evangelium immer nur den Juden gepredigt. Zum Beispiel hat Paulus und Silas waren im Gefängnis und die Fesseln wurden gelöst und die Türen haben sich geöffnet. Und was passiert, warum ist das passiert, wenn wir den Text lesen? Die lobten den Herrn, aber auch sie beteten. Gebet als Mittel, um Wunder zu erreichen. Die Christen wurden im Heiligen Geist getauft. Apostelgeschichte 8,15. Weil diese Geschichte, diese Erzählung, dass Leute getauft wurden im Heiligen Geist, wird im Buch Apostelgeschichte 4-mal erzählt. Das heißt, in 4 verschiedenen Städten, in 4 verschiedenen Zeitpunkte ist das geschehen. Darum hier Apostelgeschichte 8 und nicht Apostelgeschichte 2, weil das war nicht das einzige Mal, wo Leute mit dem Heiligen Geist getauft wurden. Und auch die erste Erzählung von der Taufe im Heiligen Geist, die geht viel, viel Gebet voraus, 10 Tage lang. 10 Tage lang haben die Christen gebetet, bevor sie diese Kraft aus der Höhe bekommen haben. Und wenn Leute sagen, ja, aber ich bekomme nicht die Taufe im Heiligen Geist oder wie kann ich die Taufe im Heiligen Geist bekommen oder ich habe schon so oft gebetet, dass Gott mir die Geistestaufe gibt, dann frage ich so ein bisschen ironisch. Ich frage so ein bisschen ironisch, aber da ist ein bisschen Wahrheit dahinter. Ich sage, hast du schon irgendwann mal 10 Tage lang gebetet? Ne? Und dann sagen alle,
Noch nicht, ne? Weil ich habe bis heute noch niemand kennengelernt hat, der 10 Tage lang gebetet hat. Ohne Unterlass, ja. Ich habe schon viele Leute kennengelernt, die jetzt, zum Beispiel ein Prediger hat mir noch vor ein paar Tagen gesagt, bitte ruf mir im nächsten Monat nicht über WhatsApp an, weil ich einen Monat lang mich zurückziehe zum Beten. Ja, interessant, ne? Ja, das ist so eine Sache. Das müssen wir hier in Deutschland auch solche Sachen machen. So, oder ein Wochenende. Ich kenne einen Pastor, der jede 2 Monate sich zurückzieht, ein ganzes Wochenende oder so, um zu beten, alleine zu sein und zu beten. Das sind Beispiele, die wir haben, die wir öfter machen sollten, die wir nachahmen sollten, die wir bekannt machen sollten, dass Leute sich ermutigen, das zu machen, weil auch nur durch Gebet werden auch die geistlichen Hindernisse gebrochen, die in Deutschland sind, für das Evangelium. Wir können so reden, wie viel wir wollen, aber die geistlichen Hindernisse und die geistlichen Wunder der Bekehrung der Menschen wird nur passieren, wenn viele Menschen beten, durch Gebet. Und das ist die Wahrheit. Viel sprechen ist wichtig, Bibel lehren ist wichtig, aber eine komplette Gemeinde, das heißt eine Gemeinde, die die verschiedenen Aspekte des geistlichen Lebens berücksichtigt, die muss auch viel beten, weil Gebet ist einer der 4 Stützen oder 4 Pfeiler des geistlichen Lebens. Interessant hier der Apostel Paulus, Apostelgeschichte 9,11. Das ist total interessant, weil ich habe mich quasi gewundert, als ich das gelesen habe. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Gasse, die man die Gerade nennt, und frage im Haus des Judas nach einem Mann namens Saulus von Tarsus, denn siehe, er betet. Das heißt, Ananias wurde zu Paulus geschickt, um ihn zu heilen, weil Paulus wurde blind auf dem Weg nach Damaskus. Er wurde blind, aber er wurde geheilt in Damaskus. Aber warum wurde er geheilt? Ananias ist zu ihm hingegangen und hat für ihn gebetet, ne? Und dann wurde er geheilt. Aber warum ist Ananias dahin gegangen? Da steht es, weil er betet. Das heißt, Paulus hat gebetet, und weil Paulus gebetet hat, hat Gott Ananias dahin geschickt. Versteht ihr? Sonst hätte Gott gar nicht Ananias dahin geschickt und Paulus wäre blind bis heute, ne? Und wir hätten die ganzen Bücher des Neuen Testaments nicht, was Paulus geschrieben hat. Versteht ihr? Alles hängt mit Gebet zusammen. Alles hängt mit Gebet zusammen. Zusätzlich, lass mal sehen, Paulus hatte eine Vision und unterhielt sich mit Gott. Apostelgeschichte 22, 17 und folgende. Petrus heilte durch Gebet. Apostelgeschichte 28, 8. Mal sehen, was da steht. Apostelgeschichte 28, 8. Es begab sich aber, dass der Vater des Publius am Fieber und an der Ruhr krank da niederlag. Paulus ging zu ihm hinein, betete und legte ihm die Hände auf und machte ihn gesund. Ja, hier, ich habe Petrus geschrieben, aber in Wahrheit ist hier Paulus. Ich nehme hier einen Stift, aber der will nicht schreiben. Paulus heilte durch Gebet. Heilte durch Gebet. Ja, man liest so, dass Jesus die Leute heilte, indem er die Hände auf sie auflegte. Und hier steht, Paulus legte die Hände auf diesen Kranken, aber er betete auch. Interessant, nicht nur Hände auflegen, aber beten, während man die Hände auflegt. Interessant. Zusätzlichen Nutzen von Gebet. Jesus lehrte uns beten, unter anderem, um nicht in Versuchung zu geraten. Das kennt ihr, ne? Und führe uns nicht in Versuchung, weil, ne? Ja. Wir sind im geistlichen Kampf. Der Teufel greift uns an. Er versucht uns. Und durch Gebet schützen wir uns auch. Es gibt dieser schöne Vers, ne? Unterwirft euch Gott. Wie heißt das jetzt auf Deutsch? Ja, und da wird der Teufel von euch fliehen. Aber das fängt an mit, unterwirft euch Gott. Wenn wir siegen wollen im geistlichen Kampf, es fängt immer an damit, dass wir uns Gott unterwerfen. Und wie machen wir das? Durch Gebet. Natürlich nicht nur die Tatsache, dass man betet, aber auch das, was man macht im Gebet, dass man sich demütigt, dass man sagt, Gott, du bist mein Herr, ne?
Und dass man das nicht nur sagt, aber dass man das auch so meint, ne? Dass Gott unser Herr ist. Das heißt, dass er die Herrschaft über unser Leben hat, dass er unser König ist, dass er das Sagen hat in unserem Leben. Und so rufen wir seine Autorität über uns. Und dann, wenn wir diese Autorität haben, dann können wir den Teufel wegschicken. Zusätzlichen Nutzen von Gebet. Im Gebet ist es leichter, Übertretungen zu erkennen. Ja, gut, wenn wir beten, dann merken wir auch unsere Sünde. Viele Leute, die haben da ein Problem, die merken gar nicht, dass sie gesündigt haben oder dass sie sich von Gott entfernen. Warum? Weil sie so wenig beten. Wenn wir beten, dann spüren wir, dann lass uns der Heilige Geist spüren, dass wir irgendwas gemacht haben, das Gott traurig gemacht hat. Ne? Dann spüren wir das im Gebet und dann können wir das auch direkt schon bekennen, schon um Vergebung bitten. Und wenn wir jetzt nicht beten würden, dann würde die Zeit vergehen und unsere Beziehung zu Gott würde immer schwächer werden. Ich habe diese Erfahrung einmal gemacht. Das war eine, empfehle ich niemand, sowas zu machen, aber ich habe das mal einmal gemacht als ein Experiment. Als ich 18 Jahre oder 19 Jahre alt war, habe ich gelesen, dass Jesus alle unsere Sünden vergeben hat. Dann habe ich gesagt, okay, wenn Jesus mir alle Sünden vergeben hat, dann welchen Sinn hat es, dann um Vergebung bitten, wenn ich irgendwas mache, was falsch ist? Eine Sünde oder ein Fehler oder so. Ne? Welchen Sinn hat es? Dann habe ich gesagt, ich höre mal damit auf. Ich habe aufgehört, um Vergebung zu bitten für diese Kleinigkeiten, für diese alltägliche Sachen, ne, die wir immer tun und so. Per Prinzip, das heißt per Entscheidung. Ich habe mich entschieden, ich mache das nicht mehr. Und da ging es eine Zeit lang, aber irgendwann habe ich gemerkt, dass mein geistliches Leben den Bach runtergegangen ist. Ich habe selber gemerkt, dass ich weit weg von Gott, immer weiter weg von Gott ging. Ne? Und dann habe ich sofort gesagt, okay, nein, das muss ich dann wieder zurück machen. Ich habe es gelernt. Ich habe gemerkt, oh, das muss ich machen. Jeden Tag hingehen und mein Leben wieder in Ordnung mit Gott zu bringen. Ne? Zu sagen, Gott, vergib mir und zeig mir, wenn da irgendwas nicht stimmt oder was ich, ob ich etwas gemacht habe, was dir nicht gefallen hat, etc. Und um Vergebung bitten. Das ist auch ein wichtiger Teil, das auch wieder durch Gebet kommt. Nächster Punkt, wir bringen unsere Bedürfnisse vor Gott, um das Nötige zu bekommen. Ja, Gott weiß, was wir brauchen, aber trotzdem hat Jesus gelehrt, bittet und ihr werdet bekommen. Das haben wir jetzt jeden Tag erfahren wir, dass diese Woche wieder hatten wir ein Bedürfnis in unserer Familie, sind wir hingegangen, Betty und ich, und haben gebetet und am gleichen Tag kam die Antwort. Und das ist immer so, diese Erfahrung machen wir immer, mehrere Male im Monat. Wenn wir irgendwas brauchen, gehen wir zu Gott und sagen, hier Gott, wir haben dieses Bedürfnis und Gott gibt uns das quasi am gleichen Tag. Ich könnte hier Listen machen von Sachen, die Gott uns am gleichen Tag gegeben hat, wo wir gebetet haben. Ne? Ja, obwohl Jesus gesagt hat, Gott weiß, was wir brauchen, bevor wir bitten. Aber trotzdem sollen wir bitten. Und letzter Punkt, zusätzliche Nutzen von Gebet, Leid, Krankheit und Sünde zu bekämpfen. Ne, diese ganzen Sachen durch Gebet kämpfen wir gegen diese Sachen an. Ja. Gebet nutzt für ganz viele Sachen. Gebet ist total wichtig, das habt ihr schon gemerkt. Brauchen viel mehr Gebet. Nächste Überschrift, Anleitung zum Gebet. Wie beten wir? Ich denke, das ist auch wichtig, wenn wir ein paar Ideen haben, dass wir unsere Gebete kritisch unter die Lupe nehmen, dass wir uns hinterfragen, ob wir überhaupt die richtige Einstellung haben oder wie können wir unser Gebet verbessern, wie können wir uns richtig einstellen. Gebet, ja natürlich, ist kein Ritual, keine Magie, kein Zauberspruch. Die Bibel bietet uns keine Gebetsmethoden, einfach weil Methoden den Sinn des Gebets widersprechen. Einige würden sagen, ja, aber ist der Vater unser jetzt keine Methode, keine Gebetsmethode? Ja, hat Jesus es nicht gegeben? Nein, Jesus hat das Vater unser nicht als eine Gebetsmethode gegeben, werden wir gleich sehen. Oder nein, lass mich das jetzt erklären.
Jesus hat das Vaterunser gegeben als ein Beispiel eines Gebets. So sehe ich das. Ein Beispiel. Das heißt, wo wir, wenn wir jetzt nicht beten können, wenn ich nicht weiß, wie ich bete, dann kann ich das Vaterunser nehmen und ein paar Ideen davon bekommen und sagen, ja, wie fange ich mein Gebet an? Dann schaue ich, wie hat Jesus sein Gebet angefangen? Und da kann ich so anlehnen, ne? So sehe ich das Vaterunser. Nicht jetzt, dass wir das kopieren sollen, nachplappern sollen. Das ist idiotisch. Das ist nicht gut. Nein, das ist ein Modell, ein Beispiel. Die biblischen Personen haben uns Vorbilder hinterlassen bezüglich der Art und Weise, wie man betet. Punkt Nummer 1, inständig. Ja, ganz wichtige Botschaft, inständig. Ne, weil, ja, bitte Schwester, liest man das. 1. Thessaloniker 3, 10.
Lieben wir aufs Allerdringste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt.
Halleluja. Vielen Dank, Schwester. Ne? Flehend. Wer möchte Römer 1, 10 lesen, obwohl ich es nicht zitiert habe hier, müsste schon in der Bibel aufschlagen. Hat das jemand schon gefunden? Ja, Schwester, gut, schön, dass du das machst. Mach du mal bitte, ja.
Indem ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch zu kommen.
Schön. Und auch Römer 15, 30 mit vollem Einsatz wie ein Ringkampf.
Da ist noch Philipper 1, 4.
Nein, lies mal nur Römer 15, 30.
Achso, ja, okay. Das kann ich 15. Ach, 30.
15, 30.
Warte, ich hab 13.
15, 30.
Ich ermahne euch aber, ihr Brüder im unseren Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten für mich zu Gott. In den Gebeten für mich zu Gott.
Aha. Kämpft, ne? Kämpft in den Gebeten. Ich ermahne euch, ne? Sehr, hier die Worte sind wirklich heftig, ne? Ich ermahne euch, dass ihr mit mir kämpft in den Gebeten. Ihr seht schon, dass die Art und Weise, wie die Bibel das Thema Gebet angeht, ne, nicht, vielleicht vielen würden sagen, das ist nicht normal, ne, weil vielen sind gewöhnt, ja, lass uns beten, dann stellen sich dahin und ne, gucken ein bisschen in den Hut, wie man so früher gesagt hat, ne, nach unten gucken, zwei Sätze sagen, danke für diesen Tag und so, Amen, ne, aber hier heißt es, kämpfen in den Gebeten, ne. Und es geht weiter auf der nächsten Seite, beständig, sehr oft, man könnte praktisch sagen, ohne Unterlass. Ja, Paulus sagt es doch, bete ohne Unterlass. Ne? Ja, lass mal sehen, was hattest du vorher gelesen? 1. Thessaloniker 3, 10, dann lest mal bitte 1. Thessaloniker 5, 17.
Ja, betet ohne Unterlass.
Halleluja. Ja, ne? Ich hab hier geschrieben, dies wird gelehrt, ja sogar ermahnt, ne, in 1. Timotheus 2, 1, ne, Apostel Paulus sagt, ich ermahne euch, ne, betet ohne Unterlass oder in ähnlichen Worten. Ermahnt, das heißt, sind starke Worte. Wenn wir uns diese Worte unter die Zunge zergehen lassen, dann merken wir, dass wir nicht so leicht über diese Worte springen können. Ne, das ist wirklich tief, das ist wirklich eine Herausforderung, dass wir aus Gebet ein Lebensstil machen, ein ständiges Beten und ein inständiges und ein kampfartiges Gebet. Das ist die Art und Weise. Es ist wichtig, dass wir das betonen, dass wir kämpfen im Gebet, dass wir aus Gebet wirklich was machen, was ne, so ähnlich wie der Boxer ne, im Ring. Der muss wirklich mit seiner ganzen Kraft kämpfen, ansonsten wird er geschlagen. Und wenn wir jetzt das Gleiche übertragen auf das Gebet, wenn wir jetzt so halbherzig beten, so ein bisschen lau, ne, beten, wollen wir dann gehört werden? Wollen wir dann siegen gegen den Feind? Ne? Wollen wir die Sachen bekommen, die wir wollen, etc.? Ne? Dann sehen wir schon den Vergleich. Okay, wichtige Aspekte von Gebet. Danksagung, vergeben, segnen, bitten, Fürbitte. Hab hier eine kleine Liste gemacht von Punkten, die uns helfen können. Danken, zum Beispiel danken, das machen sehr viele im Gebet. Danke für diesen Tag, danke für die Gesundheit, danke für das Essen. Sollen wir auch machen. Dankbarkeit ist total wichtig. Aber wir sollen auch weitergehen. Das heißt, Gott loben im Gebet. Das ist schon was anderes. Gott loben heißt zu sagen, Gott, du bist schön, Gott, du bist herrlich, Gott, du bist groß. Und da gibt's noch einen weiteren Schritt, Anbetung, was es noch was anderes ist, zu sagen, Gott, dir gehört mein Leben, ich opfere dir mein Leben, etc. Das ist die Anbetung. Und hier noch die andere Punkte, vergeben, auch total wichtig. Wenn wir ins Gebet gehen und der Heilige Geist erinnert uns, dass wir irgendeine bittere Wurzel haben, wo wir Leute nicht vergeben haben, die uns jetzt verletzt haben, angegriffen haben, dann sollen wir vergeben, ansonsten ist auch das Gebet unnütz. Segnen, auch wichtig. Wenn jemand uns beleidigt hat oder angegriffen oder angefeindet hat, sollen wir diese Leute segnen. Und auch Fürbitte ist wichtig, das sollen wir auch immer tun und das tue ich auch mehrmals am Tag, weil der Heilige Geist so einfach Namen von Personen mir in Gedächtnis bringt und manchmal mich quasi belästigt mit diesen Namen, weil ich höre morgens einen bestimmten Namen und dann frage ich mich, Gott, soll ich für diese Person beten oder warum ist dieser Name jetzt in meinen Gedanken gekommen? Ne? Und dann nach einer Stunde höre ich wieder diesen Namen und dann sage ich, oh ja, ich hatte beten sollen, ne? Und dann bete ich, ne? Weil manchmal denke ich, nee, aber diese Person, die ist doch jetzt vom Glauben abgefallen oder die ist gar nicht gläubig oder ich kenne diese Person gar nicht, ne? Und dann denke ich, nee, das ist nur Einbildung und so, ne? Aber wenn der Heilige Geist mir das dann ein zweites Mal bringt, dann weiß ich, nee, da müsste ich für diese Person beten. Manchmal kommen Namen so ganz weit weg geholt, ne? Namen von Leuten, die ich wirklich nie eine Minute verloren habe, auf die zu denken, ne? Zum Beispiel jetzt an irgendeine Person jetzt, die ich im Fernsehen gesehen habe oder solche Leute, plötzlich kommen diese Namen in meinen Kopf. Das ist ein Beispiel. Ja, oder eine Bekannte von mir hat erzählt, dass sie eine CD bekommen hat von einem Chor und hat eine bestimmte Stimme aus diesem Chor herausgehört und hat gespürt, du sollst für diese Person beten, die diese Stimme hat. Und sie hat dann lange Zeit für diese Person gebetet, wo sie nur die Stimme gehört hat, immer wieder diese Stimme. Als sie diese CD gehört hat, hat sie immer aus dieser Gruppe eine Stimme gehört, die sie beeindruckt hat. Und wo Gott gesagt hat, diese Person braucht Gebet. Und später hat sie herausgefunden, dass diese Person Probleme mit Drogen gehabt hatte und dann befreit wurde von Gott und dann eine wichtige Person wurde, die jetzt in diesem Bereich Lobpreis sehr von Gott benutzt wurde. Ne? Das heißt, dass sie auch gemerkt hat, dass ihre Gebete auch geantwortet wurden, obwohl sie gebetet hat für eine Person, die sie gar nicht den Namen kannte, nur die Stimme. Ne? Ja, jetzt ist ein Beispiel, ne? Ein Beispiel, so wie es ist. Wir sollen für andere Menschen beten, für andere Menschen ja mit Namensnennung. Das heißt, es ist wichtig, dass wir so eine Liste haben. Ich habe zum Beispiel jetzt eine Liste von Menschen, in meinem Fall, weil ich Missionar bin, habe ich jetzt ganz oben in meiner Liste andere Missionare in Deutschland. Ich zum Beispiel, das ist der Anfang meiner Liste. Andere Leute, die das Werk Gottes in Deutschland machen. Warum? Weil sie sehr angegriffen werden. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Sehr angegriffen werden, sehr viele Kämpfe haben und darum bete ich immer zuerst für sie. Das ist ein Beispiel und da können wir ja natürlich die Familienmitglieder, Angehörigen und so weiter für denen beten, für die Kinder und für unsere Eltern und so weiter. Für viele Menschen beten, für den Pastor der Gemeinde und so weiter und so weiter. Alle brauchen Gebet, das ist total wichtig, auch für unsere Regierende, ne, für die Regierung, für Angela Merkel und für ne, Landesregierung etc. Die Bibel sagt auch, dass wir sollen für sie beten. Gut, nächste Überschrift. Gebetshindernisse sind zum Beispiel eheliche Beziehungsprobleme. 1. Petrus 3, Vers 7. Da steht es, ne, wenn jetzt ein Ehepaar sich streitet, dann wird's mit dem Gebet nicht so gut. Ne? Das heißt, die Ehepaare sollen sich zuerst mal wieder verstehen, bevor sie beten. Oder ist total wichtig, dass man sich nicht streitet. Das ist noch besser. Ne? Sehr schwer, aber im Laufe der Zeit kriegt man das schon hin. Ne? Ja, und diese eheliche Beziehungsprobleme, wie gesagt, diese Einheit, die ist wichtig und auch so in der Gemeinde. Das mache ich immer, wenn wir jetzt in der Gemeinde beten, wenn jemand in der Gemeinde betet, dann bete ich immer zusammen. Das heißt, in verschiedener Art und Weise. Meistens sage ich einfach so, ja, Amen. Oder wenn diese Person jetzt die Freude ausdrückt, dann sage ich Halleluja. Jetzt mache ich ganz bewusst, um mein Einverständnis auszudrücken auf das, was diese Person sagt. Und dadurch auch die Stärke dieses Gebetes zu erhöhen, in diesem Sinne. Ja, dass man zusammen betet. Natürlich kann ich nicht alles wiederholen, was die Person sagt. Manchmal mache ich das auch. Wenn jemand betet, dann fasse ich dieses Gebet zusammen. Nehme ich jetzt drei Sätze, die diese Person sagt, und sage dann einen Satz. So quasi, ne, ich bete hinterher und fasse dieses Gebet zusammen in wenige Worte, leiser natürlich, ich will nicht stören, das Gebet von einer anderen Person, aber das ist eine Art, wie ich dann im Geist dieses Gebet bestätige. Und das ist für mich so sehr wichtig. So, das macht so für mich das Gebet sehr lebendig. Und weil in Brasilien die Leute dann das sehr stark machen. Also wenn jemand betet am Mikrofon, dafür brauchen wir auch immer starke Mikrofone, ne, in Brasilien, weil dann fangen jetzt ganz viele Leute das zu machen, ne, immer Amen zu sagen und das auf das, was der da vorne betet, und dann wird's laut. Ne? Und darum mache ich das leiser, weil ich will nicht stören. Aber es wäre interessant, wenn wir das auch machen, zumindest jetzt im Geist, immer mitbeten. Weil es in der Vergangenheit hatte ich auch den Eindruck, wenn andere Leute gebetet haben, dann ist sind meine Gedanken woanders hingegangen. Und das ist dann schlecht, weil man dann nicht bestätigt. Man ist weg, ne? Und man betet nicht zusammen. Man bestärkt dieses Gebet nicht. Und das ist nicht gut. Darum ist wichtig, dass man dieses Gebet geistlich bestärkt. Und wenn ich dann jetzt in leise Worte dann immer sage Amen, oder ich fasse das zusammen, was der andere gesagt hat, in zwei, drei Worte oder so, dann hilft mir das, dass ich dabei bleibe an der Sache, bewusst, ganz bewusst so in dieses Gebet. Ne? Ja, Gebetshindernisse, nächste Beispiel, falsche Einstellung, Jakobus 4,3. Ist auch ein ganz wichtiges Beispiel, sollten wir quasi auswendig kennen. Kannst du das lesen, Schwester Nelly, Jakobus 4,3?
Ja, klar. So, habe ich ja schon auf. Mhm. Ihr bittet und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden.
Ja, ja. Lass mich das mal kommentieren hier, Jakobus 4,3 und folgende, was Schwester Nelly gerade gelesen hat, weil ich hatte jetzt eine Offenbarung. Eine Offenbarung, weil das mit diesen Ehebrechern und Ehebrecherinnen, ne, das ist so ein schweres Wort, und ich habe manchmal gedacht, ja, was bedeutet das, Ehebrecher und Ehebrecherinnen? Ist natürlich ganz logisch in einem übertragenen Sinn hier, ne? Aber was ist dann dieses Ehebrechen? Und jetzt in diesem Zusammenhang, ne, wird es klar, es handelt sich um die Art und Weise, wie man betet. Das heißt, wenn man jetzt falsch beten, dann sind wir Ehebrecher, geistliche Ehebrecher. Wenn wir zu Gott gehen und sagen, Gott, gib mir ein nagelneues Mercedes E-Klasse oder so, ne, zum Beispiel. Das wäre ein geistliches Ehebruch, weil dadurch, durch das Gebet, zeige ich, dass mein Herz in den materiellen Sachen liegt. Und nicht in Gott, versteht ihr? Und das, ne, und darum auch dieses starke Wort, das, was danach kommt, wer Freund der Welt sein will, ist ein Feind Gottes. Und wenn wir können unsere Feindschaft gegen Gott im Gebet ausdrücken, Versteht ihr? Wir können im Gebet sagen, Gott, gib mir eine Goldkette oder so, ne? Zum Beispiel, ne? Eine ganz teure oder so, ne? Und dadurch drücken wir unsere Liebe zur Welt aus. Und dadurch indirekt, ne? Unser geistlicher Ehebruch gegen Gott, ne? Interessant, wie hier Jakobus das verknüpft. Und darum ist auch so wichtig, dass wir dann auch richtig beten, weil er sagt, ihr bekommt nicht, was ihr bittet, weil ihr falsch bittet. Weil ihr bittet, um in euren Lüsten zu vergeuden. Das heißt, die Leute bitten Sachen für, ja, egoistisch. Ne? Egoismus ist schon ein Teil der Sache, aber es geht auch darum, dass es darüber hinausgeht von unseren Bedürfnissen. Weil wenn ich jetzt Essen brauche, okay, ich brauche Essen zum Leben. Ich brauche jeden Tag, sag mal, ja, mindestens eine Mahlzeit oder zwei oder drei Mahlzeiten pro Tag brauche ich wirklich. Aber wenn ich jetzt 5 Mahlzeiten bitte, sag Gott, gib mir noch 2 Mahlzeiten oder so, oder Gott, gib mir, ne, einen Haufen Essen oder so, gib mir 10 Kilo Fleisch oder so, jetzt im übertragenen Sinn. Das heißt, wenn Leute Sachen bitten, die sich gar nicht brauchen, wirklich brauchen, ne, dann ist es für die eigenen Lüsten. Ne? Zum Beispiel, ich brauche ein Auto, um mich von A nach B zu transportieren. Okay, dafür brauche ich. Aber es muss nicht jetzt ein vergoldetes Auto sein, versteht ihr? Das ist dann für den eigenen Lüsten, dieses Extra. Und darum müssen wir wirklich gucken. Das, was wir bitten, brauchen wir es tatsächlich? Stammt es aus unserem Bedarf, was wir bitten? Oder bitten wir Sachen, die wir nur bitten, weil wir denken, ja, wenn ich jetzt eine neue Jacke habe aus Leder, dann werden alle Leute sagen, wow, ne, du bist cool und so. Ne, ist nur ein Beispiel. So denken viele. Ne? Sie beten und die wollen es nur nicht, weil sie es wirklich brauchen, um sich von der Kälte zu schützen, aber sie wollen dadurch angeben. Und wenn wir jetzt die Sachen Gottes, die Geschenke Gottes benutzen, um angeben und uns zu profilieren und oder zu berühmt zu werden oder etc. etc., dann ist es ein geistliches Ehebruch, ne? Weil Gott will nicht, dass wir selber jetzt das Zentrum der Sache werden, sondern er ist das Zentrum. Sehr interessanter Text. Halleluja. Gut, zum nächsten. Nächste Überschrift. Das Bedürfnis zu beten. Welche Gründe bewegen uns zum Gebet? Ja, Gott möchte enge Beziehung mit uns haben. Darum unterstützt er uns dabei. Wenn uns Motivation fehlt, erlaubt er, dass Bedürfnisse oder Leid entstehen, um uns zum Gebet zu locken. Sehr wichtig, dieser Punkt. Ne? Gott will, dass wir beten und darum schickt er uns Probleme. Das ist auch hier ist die Botschaft sehr interessant. Zuerst einmal, wenn wir jetzt gehen und sagen, Gott, hilf mir beten zum Beispiel, ne? Was kann Gott machen? Er schickt uns Probleme und dann, okay, müssen wir beten, weil wir Probleme haben. Okay, das ist ein Punkt. Aber wir können das auch das Gegenteil. Lass uns da den Spieß mal umdrehen. Ja, lass mich das Spieß mal umdrehen, ne? Und sagen, ich will keine Probleme. Sag Gott, ich will keine Probleme mehr. Mir reicht es. Ich brauche keine Probleme mehr. Was muss ich dann tun? Beten. Beten, bevor die Probleme entstehen. Ne? Dann muss Gott gar nicht erlauben, dass Probleme entstehen. Darum ist auch wichtig, hier ein zusätzlicher Grund, warum wir ein Gebetsleben pflegen sollten. Ne? Wir sollten mehrmals am Tag beten. Da steht's ohne Unterlass, ne? Aber es heißt einfach mehrmals am Tag oder so oft wie möglich beten. Und dann muss uns Gott nicht die Probleme schicken. Natürlich werden wir weiter Probleme haben, nicht dafür, nicht für dieses Ziel. Bestandteil des Erwachsenseins im Glauben heißt, ein Gebetsleben zu führen. Leute, die kein Gebetsleben haben, die nicht regelmäßig mehrmals am Tag beten, die können sich nicht selbst als geistliche Erwachsene oder geistlich reife Menschen betrachten. Ne? Ist einfach ein Teil davon. Ein reifer geistlicher Mensch ist ein Gebetsmensch. Das ist ganz klar. Gebet ist Quelle von Trost, Kraft und Sicherheit. Mache aus Gebet eine Gewohnheit. Dieses ganze Heft heißt Alltagsleben eines Jüngers und es geht darum um Gewohnheiten. Wir sollen uns Gewohnheiten aneignen, uns gewöhnen, einfach sagen, das werde ich tun, das werde ich einfach mehrmals am Tag oder jeden Tag, ne, wie die anderen Sachen, die wir hier gelernt haben, sei es Liebe, Vergebung, Glaube und so weiter. Das muss von alleine kommen. Das ist ein Unterschied von einer Gewohnheit und irgendwas anderes, was wir tun. Gewohnheiten sind Sachen, die wir alleine machen, die quasi von selbst kommen, weil wir uns gezwungen haben, am Anfang sie dann oft zu machen und im Laufe der Zeit kommt das von selbst. Wir können da quasi ohne das nicht mehr leben. Ne? Mache aus Gebet eine Gewohnheit. Gut, nächster Punkt, beten im Heiligen Geist. Wir wissen nicht, was wir beten sollen. Lass mal sehen, wer hat es noch nicht gelesen? Schwester Snezhena, hier Römer 8, 26, bitte.
Sekunde.
Da steht es im Heft, Seite 29.
Ach da. Und auch der Geist Gottes tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Er bringt das zum Ausdruck, was wir mit unseren Worten nicht sagen können. Auf diese Weise kommt er uns in unserer Schwachheit zu Hilfe, weil wir ja gar nicht wissen, wie wir beten sollen, um richtig zu beten. Römer 8, 26.
Ja. Halleluja. Wie können wir das jetzt ganz konkret realisieren? Damit wir das verstehen, müssen wir auch verstehen, das mit dem Geist, Seele und Körper. Habe ich schon 10-mal über dieses Thema gesprochen, aber es ist einfach wichtig, dass wir verstehen, dass mit Geist, Seele und Körper, dass Christen, dass alle Menschen Geist, Seele und Körper haben, nur die nicht von neuen Bekehrten oder von neuen geborenen Menschen, ihr Geist ist tot oder ihr Geist ist funktionslos, sage ich mal so, ne? Als Adam und Eva hat Gott geschaffen hat, hat gesagt, im Tag, als ihr diese, wenn ihr diese Frucht isst, werdet ihr sterben. Und am Tag, als sie das gegessen haben, sind sie geistlich gestorben. Ihr Geist ist hat die Funktion verloren. Und darum haben sie die Gemeinschaft mit Gott verloren, weil der Geist ist quasi der Punkt in uns, wo der Heilige Geist anknüpft, so sage ich mal. Da hier habe ich einen Vergleich benutzt, wie ein Fernseher. Ein Fernseher ist ein Gerät, was viele Bilder zeigt, Filme, Sachen, die sich bewegen, quasi in Klammern leben. Ne? Und ein Fernseher braucht Strom. Und wenn man den Stecker zieht, dann stirbt der Fernseher sozusagen. Ne? Obwohl der noch ganz da ist. Wenn wir jetzt einen Fernseher haben und einen Film gucken und ein Kind geht hin und zieht den Stecker, dann stirbt das Fernseher in diesem Moment, das Gerät, ne, stirbt. Das heißt, das Bild geht weg, das Film geht weg, die Bewegung geht weg, nur das Gerät ist das gleiche. Das heißt, der Körper ist der gleiche, der Körper bleibt gleich, nur der Geist hat keine Kraft. Und so ist der Mensch. Ohne Gott, ohne dass er an Gott angeschlossen ist, hat er keine Kraft im Geist. Der Körper bleibt der gleiche, die Seele bleibt die gleiche. Nur der Geist ist tot, ist funktionsunfähig, hat die Energie nicht, die er braucht. Und diese Energie in Klammern ist der Heilige Geist. Natürlich ist der Heilige Geist keine Energie, aber ich benutze hier ein Beispiel vom Fernseher. Dass wir verstehen, was der Geist ist und was würde heißen, beten im Geist. Dafür brauchen wir hier den Text 1. Korinther 14, 15. Stefan, würdest du ihn lesen?
Wie soll es nun sein? Ich will mit dem Geist beten. Ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist so singen. Ich will aber auch mit dem Verstand so singen.
Ja, danke. Sehr interessant, dass hier der Apostel Paulus zweimal das Gleiche macht. Er sagt, ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist Lob singen, ich will aber mit dem Verstand Lob singen. Warum wiederholt er quasi dasselbe? Weil er es klar machen will, um was es geht. Es geht hier um einen Unterschied zwischen Geist und Verstand. Aber es ist doch der Verstand. Verstand ist ein Teil unserer Seele. Und wir wissen, dass Geist nicht das gleiche als Seele ist. Geist. Hier in diesem Fall heißt der Geist, unser Geist, ne, weil Paulus sagt, ich bete mit dem Geist. Das heißt, er meint seinen Geist, nicht den Heiligen Geist. Versteht ihr? Er sagt, er betet mit seinem Geist und er betet mit seinem Verstand. Das heißt, wir können beten mit unserem Geist und wir können beten mit unserem Verstand. Was ist das Beten mit dem Verstand? Das ist, was wir die ganze Zeit machen. Das heißt, wenn wir sagen, Gott, ich danke dir für diesen Tag, ich danke dir für die Gesundheit oder ich danke dir für die Freude etc., das ist Beten mit dem Verstand, weil wir unseren Verstand einsetzen, um diese Worte zu bilden in unserem Kopf. Versteht ihr? Ganz normal. Das ist Beten mit dem Verstand. Aber was ist dann Beten mit dem Geist? Ist schwer zu erklären, natürlich schwer, weil es um geistliche Sachen geht. Und bitte mich nicht falsch verstehen, es geht hier um, im Endeffekt, es geht um Beten in Zungen. Aber ja, wir müssen hier aufpassen, dass wir das auch richtig verstehen, weil dieses Beten in Zungen ist nicht nur bla 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 zu sagen. Das ist wieder eine andere Art, mit dem Verstand zu beten. Ne? Wenn unser Verstand den Kommando gibt, für unsere Zunge sagt bla bla bla, dann ist es Beten mit dem Verstand. Versteht ihr? Beten im Geist ist wirklich, wenn wir wirklich, tatsächlich in einer Gebetsstufe aufsteigen, eine höher gelegene Gebetsstufe, wo unsere Kommunikation mit Gott nicht über unseren Verstand geht, sondern über unseren Geist. Und das ist quasi wie einen Seufzen, ne? Quasi so ähnlich, sagen wir so. Wenn die Worte nicht mehr helfen, weil Worte sind Ausdruck von dem Verstand, von unseren Gedanken. Aber wenn wir beten im Geist wollen, dann beten wir nicht mehr mit dem Verstand. Und dann müssen wir die Worte weglassen, diese informationsgeladene Sache, weil Worte sind Informationen, die unser Gehirn produziert. Ne? Und unser Geist, der produziert auch Informationen, sage ich mal so, aber diese Informationen, die drücken sich nicht in Worte aus. Die kann man nicht in Worte ausdrücken. Und das heißt dieses Beten in Zungen. Das ist nicht Beten in einer anderen Sprache, weil Beten in einer anderen Sprache würde auch eine informationsorientierte Kommunikation sein. Ne? Das ist eine Sache, die man selber erfahren muss, um das zu verstehen, was es ist. Und Paulus, er lädt die Leute ein, das zu machen. Auch beten im Geist, auch. Man soll nicht nur immer im Geist beten. Nein, er sagt, ich bete mit dem Verstand und ich bete mit dem Geist. Darum ist wichtig, dass wir, ich sage mal, wenn ich jetzt ganz normal bete, das heißt mit dem Verstand bete eine Zeit lang, dann spüre ich irgendwann, dass ich diese Stufe erreicht habe, wo die Worte mir jetzt nicht mehr helfen, wo ich nur noch seufzen kann, wo ich nur Sachen, Laute von mir geben kann, die haben so menschlich nichts bedeuten, aber die eine Kommunikation von meinem Geist zum Geist Gottes sind. Ich sage es so, wie ich es ausdrücken kann. Und das ist wichtig in der Bibel. Ist wichtig, dass wir das auch machen. Ist wichtig, dass wir diese Stufe auch erreichen. Ist wichtig, dass wir mit dem Verstand beten. Die ganzen Sachen, was wir bis jetzt gesehen hatten, ne? Die ganzen Sachen, bitte, Dank sagen, vergeben, segnen, etc. Alles hat damit zu tun, beten mit dem Verstand. Beten mit dem Verstand ist total wichtig. Aber es gibt auch das Beten im Geist. Das sollen wir nicht vernachlässigen oder wir sollen es nicht verbieten. Wir sollen nicht sagen, das darf man nicht tun. Dann darf das nicht tun im Gottesdienst, laut vor allen Menschen. Das darf man nicht. Ne? Paulus sagt, das darf man nicht tun. Aber zu Hause oder leise im Gottesdienst, so dass die anderen das nicht hören, das dürfen wir oder sollen wir tun, wenn wir dann auch tatsächlich diese Stufe erreicht haben, diesen Punkt, ne, wo wir, sagen wir so, unsere Gemeinschaft mit Gott so tief ist, so innig ist, dass wir diese Barriere überwinden, diese Sprachbarriere überwinden. Ich sage es so, wie ich das erklären kann, ne, ist ein bisschen schwer zu erklären. Gut.